Schlechte und unwissende Entscheidungen, ganz besonders steuerlich, können im Unternehmertum wahnsinnig teuer werden, vor allem wenn man sie reparieren muss. Heute lernen wir, wie man das vermeiden kann.
Und das vor allem von jemandem, der es in einer einfachen Sprache ausdrücken kann und nicht mit Juristerei und Paragraphen um sich wirft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz besonderer Gast, den ich heute anmoderieren darf. Mit seinen Büchern GmbH gründen und weniger Steuern, mehr Vermögen, ja, bereichert er die deutsche Gründerszene wie kein zweiter. Darüber hinaus orientiert er die Unternehmerszene dabei, darüber nachzudenken, in Kapitalgesellschaften umzuwandeln. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung tatsächlich, da waren seine Bücher für mich Gold wert, sprichwörtlich. Deswegen herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast, Autor und Geschäftsführer der Unternehmergold GmbH, Alexander Keck. Ganz toll, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich bei euch sein darf, und ich weiß die tolle Anmoderation und die Wertschätzung weiß ich zu schätzen.
Super, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Erste Frage von mir, die mir wirklich auf der Zunge brennt, als Nicht-Steuerberater ein Buch über Steuern zu schreiben. Das finde ich schon ganz schön hammer. Deswegen bitte erzähl doch einfach mal, wie es dazu kam.
Im Nachhinein finde ich das auch ganz schön verwunderlich. Nee, tatsächlich, meine Lateinlehrerin hat früher schon immer gesagt, Alexander, du verstehst beim Erklären. Und so war es für mich. Ich wollte das Thema Steuern für mich besser verstehen. Das ist ja nicht nur Steuern, sondern es ist ja eng verbunden mit Recht, dass diese Themen ja so unwahrscheinlich wichtig sind für unternehmerische Entwicklung. Ja, wir schieben das irgendwie lange weg, aber das ist letztendlich ja das Fundament des Unternehmens, auf dem wir aufbauen. Und deswegen wollte ich einfach verstehen, solche Themen, ja, wann lohnt sich Einzelunternehmen, wann lohnt sich der Schritt in die GmbH, wann lohnt sich eine Holdingstruktur, was mache ich eigentlich mit einer Holdingstruktur? Ich hatte vorher schon die Holding und ich wusste, das lohnt sich im Exit, aber so genau hatte ich es nicht verstanden. Und tatsächlich hatte ich die Gelegenheit, meine ursprüngliche Software-Idee, die funktionierte nicht so, und in den Interviews, das war eine Software, ich wollte eigentlich was für den, wollte die BWA smarter machen, Menschen lesbarer machen. Und in diesen Gesprächen kam es immer wieder auf das Thema Steuern, und dann dachte ich so, ich setz mich mal hin, ich will das für mich verstehen, was eigentlich relevant ist. Was muss ich als Unternehmer wissen, um für mich eine unternehmerische Entscheidung, eine Vorentscheidung treffen zu können und um mich dann von meiner Steuerberatung beraten zu lassen? Ja, mir geht es immer darum, ich will ja gar nicht die Steuerberatung ersetzen, sondern im Gegenteil, ich möchte Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige befähigen, besser mit ihrer Steuerberatung zusammenzuarbeiten.
Ja, also ich finde es ganz spannend, dass du schön von deiner Lateinlehrerin sprichst, dass das ein Positivbeispiel war. Glück hatte ich mit Mathelehrer, meine Deutschlehrer haben mir ja auch nicht zugetraut, dass ich ein Buch schreiben kann. Ich finde es gut, was bei dir ja auch rauskommt, und das ist das, was Christian auch schon angesprochen hat, dieses Verstehen wollen, aber halt dann in einer so einfachen Sprache, in Anführungsstrichen, das auch wiederzugeben, damit zumindest mal dieser Einstieg dann auch klappt und wie du sagst, und dann vielleicht auch die Lust und die Neugier geweckt ist, sich dann eben tiefer damit zu beschäftigen. Und das ist natürlich großartig, ja.
Das war mein Anspruch. Das ist letztendlich die Arbeit, ne? Ihr wisst das ja. Da immer wieder rüber zu gehen und natürlich dann Feedback einzuholen von Testlesern und was wird verstanden, was wird nicht verstanden, wie kann ich die Struktur noch stringenter machen. Das war die Arbeit. Und da habe ich ja auch für mich entdeckt, ja, das Schreiben macht Spaß. Das war mein erstes Buch. Ich habe vorher sonst nicht viel geschrieben und habe gemerkt, das macht total viel Spaß, diese Freude, Themen, auch gerade für mich ja auch neue Themen so anzugehen, zu überlegen, was muss ich wissen, was muss ich recherchieren, wie passt das zusammen, wie ergibt das ein Bild und dann, was ist letztendlich die Essenz davon, ohne mich im Detail zu verlieren, sondern wie gesagt, was muss man wissen auf unternehmerischer Ebene, um eine Entscheidung treffen zu können.
Also du hast ja auch ganz, ganz charmante Kapitel drin. Ich glaube, im zweiten Buch sagst du, wie hilft deinem Steuerberater dir zu helfen? Und im ersten, glaube ich, wie findest du überhaupt den richtigen? Also das finde ich halt toll, ne? Weil du hast am Anfang schon gesagt, solche fehlerhaften Entscheidungen oder nicht datengetriebene Entscheidungen einfach aus dem Nichtverstehen zu treffen, die sind genau, ja, die sind teuer. Also nicht nur jetzt, wo sie passieren, sondern wahrscheinlich noch viel, viel teurer im Bereinigen. Ja, deswegen, also dieses Verstehen wollen ist, wie ich
Genau.
finde, eine Qualität, die im heutigen Unternehmertum viel zu kurz kommt. Und mit KI ist es jetzt noch schlimmer geworden, finde ich. Deswegen.
Na gut, die Frage zu stellen und sei es in der KI ist ja auch schon mal ganz gut. Ja? Es ist tatsächlich so, dass ich dann, dass ich auch gesehen habe, die meisten Entscheidungen, bei denen wir denken, das ist jetzt irgendwie steuerlich, wo man vielleicht überlegt, wie kann ich hier Steuern sparen, sind trotzdem eher unternehmerischer Natur. Ja, also auch die Beweggründe für eine GmbH zum Beispiel sollte eher aus unternehmerischen Gesichtspunkten getroffen werden. Nämlich bin ich dabei, beispielsweise bin ich in der Selbstständigkeit gestartet und vielleicht einfach als Einzelunternehmen oder vielleicht auch freiberuflich und dann irgendwann ich entwickle mich weiter und merke so, jetzt standardisiere ich, jetzt habe ich hier einen Nerv getroffen, ich entwickle ein Produkt. Das heißt, ich baue ein Unternehmen aus, das ja losgelöst von meiner Person auch mehr und mehr funktionieren soll. Und dann macht es halt total Sinn, das auch mit dem Unternehmen nachzuvollziehen, ja? Und bei einem Einzelunternehmen, das Einzelunternehmen ist halt direkt mit unserer natürlichen Person verbunden. Mit einer GmbH schaffe ich für das Unternehmen eine eigenständige Rechtsperson und trenne es rechtlich von meinem Unternehmen, ja. Und das sind so Gesichtspunkte zu überlegen, ja, das ist gar nicht, es ist nicht unbedingt nur eine steuerliche Frage, in die GmbH zu geben, sondern ich finde, dass die GmbH ist die beste Rechtsform für das Unternehmertum und das herauszukitzeln, dazu sagen, wenn diese unternehmerische Kriterien richtig sind, dann kann das steuerlich gar nicht so falsch sein. Ja, dann ist das quasi nur noch mal so ein Backup. Okay, ich gehe zur Steuerberatung und lass noch mal prüfen, sind meine Annahmen hier korrekt? Ja, aber das war mir immer wichtig herauszustellen, wie kann ich eigentlich mich wieder in die Hoheit bringen, dass ich selbst entscheiden kann, zumindest vorentscheiden kann. Und nicht irgendwie so völlig blauäugig zur Steuerberatung hingehe und dann die Steuerberatung irgendwie eine Entscheidung für mich treffen lassen. Weil ne, die Verantwortung, die tragen wir ja immer noch selbst. Da kann ja jemand irgendwas sagen, vielleicht irgendwie in einer ganz anderen Perspektive. Aber das, was wir machen, die Verantwortung, die tragen wir. Und insofern muss da einfach ein gewisses Grundverständnis, ein Grundwissen muss da sein. Und wie gesagt, also finde ich nett, dass du sagst, da sind ein paar sympathische Kapitel drin. Ganz wichtig war mir da die Freude, sich dem Thema anzunehmen, auch zu geben. Ja, und die Freude des Verstehens, da letztendlich sich irgendwie 2 Stunden mit dem Thema zu befassen, das nicht so dröge, nicht so langweilig zu machen, sondern dann zu sehen, wie kann ich das so relevant und verständlich und ja, nett, gut lesbar übermitteln.
Andreas, bevor du was sagst, ganz schnell noch dazu. Also ich habe das große Glück, einen ganz tollen Steuerberater zu haben, sowohl strategisch als auch operativ. Aber was in deinen Büchern eben so wahnsinnig hilfreich ist, diese Umwandlung oder diese Gründung, die hat dann irgendwann stattgefunden und dann hast du deine Kapitalgesellschaft und das Leben ist dann schon ein bisschen was anderes. Also das Leben als Freiberufler und was du machen darfst, also Rechte und Pflichten, die unterscheiden sich grundlegend von denen eines GmbH-Geschäftsführers. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war dein Buch halt wahnsinnig wertvoll, weil da stehen eine ganze, ganze Menge Themen drin, die man sonst googeln müsste oder recherchieren müsste. Und hier schlägt man eben einfach das Buch auf. Und man hat zu diesen Themen eben Verhaltensregeln, würde ich es jetzt mal nennen. Verhaltenskodex, den du da ja, zusammenfasst. Deswegen also unbedingt die Empfehlung nochmal an der Stelle, in beide
Danke.
Bücher reinzugucken.
Und jetzt hast du ja das angesprochen, jetzt kann ich noch einen anderen Blickwinkel reingeben. Ich habe mir die Frage am Anfang gar nicht gestellt. Also ich bin gar nicht als Einzelunternehmer losgelaufen. Das hatte aber jetzt auch eher wieder so einen Unternehmeraspekt. Du gesagt hast, naja, Trainer, Berater, Coaches, da gibt es da draußen 3 Milliarden, ja, gefühlt. Und eine GmbH gibt mir zumindest eine gewisse Glaubhaftigkeit mehr, als so nach dem Motto, oh, ich war gerade arbeitslos, mach mich, ne? Und so weiter. Trotzdem fand ich es spannend, als ich das Buch dann letztes Jahr im Sommer ja quasi in die Hände bekommen habe und das gelesen habe und sagte, ah, guck mal, einerseits, jetzt verstehe ich manche Dinge, dass es gut war, das ist schon mal gut, das Level haben wir zwar übersprungen, aber das war gut. Und trotzdem findest du halt dann eben spannende Dinge, Impulse, Inspirationen, wo du sagst, ah, guck mal, da müssen wir nochmal genau hinschauen. Da können wir noch 1, 2, 3 Euro optimieren, da haben wir noch ein paar Stellschrauben. Deswegen, egal an welchem Punkt man steht, macht es halt einfach Sinn, sich mit diesem Buch sozusagen weniger Steuern, mehr Vermögen zu beschäftigen. Und wie gesagt, gibt halt immer unterschiedliche Zugänge dazu.
Ja, ja, aber finde ich schön, du sagst ja auch, du hast die Entscheidung getroffen aus einem unternehmerischen Impuls und bei dir war der Markenaspekt dabei. Ne? Ich finde, also ich denke das auch so, der Marketing-Effekt einer GmbH, dass ich nach außen hin zeige, ich habe meinem Unternehmen eine Struktur gegeben. Ne? Das wirkt einfach viel, viel solider, viel, viel größer und nachhaltiger, obwohl ja ne, das gar nicht so sein muss und das gerade auch im B2B. Ja, deswegen allein aus dem Marketing-Effekt kann sich das lohnen und ne, das ist dann auch eine, das ist auch eine persönliche Entscheidung. Ich bin ja gar nicht, ich will gar nicht mehr so sagen, so schwarz oder weiß, sondern so für sich zu sagen, unternehmerisch. Natürlich macht es grundsätzlich Sinn, auch zu Anfang, wenn man startet, zu überlegen, mache ich das eher in einem Einzelunternehmen oder eher in einer GmbH. Aber ich verstehe ja auch, dass es Menschen gibt, wenn man jetzt aus dem Angestellten-Dasein überhaupt erstmal startet, da ist es ja auch erstmal wichtig, über die ersten Schritte zu machen. Und dann, ja, dann lieber erstmal Kunden gewinnen, ja, als dass man sich zu lange zumindest mit der Rechtsform befasst. Anders, wenn man sagt, ja, ich weiß, dass das erfolgreich wird. Und selbst wenn das nicht vielleicht die erste Idee ist, aber die entwickelt sich in das nächste und ich werde auf jeden Fall unternehmerisch etwas machen, dann lohnt sich das natürlich auch gleich, eine ordentliche Struktur zu machen.
Ein ganz anderes Beispiel, machen wir kurz einen Schwenk, den müssen wir dann mal wieder einfangen gleich. Aber jetzt ist es so, mein Neffe, der ist jetzt so 17 und ein bisschen, ja, der verlässt die Schule demnächst, der macht sein Abitur, hat aber durch seinen Vater oder auch durch mich, sage ich mal, Einflüsse und so weiter und will sich jetzt selbstständig machen. Jetzt ist er keine 18 und jetzt muss er sich vor einem Richter verantworten, ob er eine Firma gründen darf. Ist das normal?
Ja, wir haben ja, da sind ja so ein paar Dinge, die da mit reintreffen, auch Haftungsfragen und es geht ja, ne, bis 18 haften die Eltern. Und da letztendlich mal so grundsätzlich zu sagen, ne, da gibt es halt einfach ein paar Regelungen auch okay, zum Schutz. Ne? Das ist in Deutschland ganz oft steht der Schutz im Vordergrund. Das schränkt die Freiheit in einigen Bereichen ein, hat aber auch manchmal gewisse Vorteile. Ja, also tatsächlich als Minderjährige ist das ein bisschen schwieriger, als wenn man mit 18 halt alles machen kann. Ja, aber ich denke halt grundsätzlich in dem Maße finde ich auch einen gewissen Schutz nicht schlecht. Weil wie gesagt, so, du kannst ja dann Dinge machen, okay, du kannst auch außerhalb von Gewerblichkeit irgendwie Dinge machen, die vielleicht, wo du dann so große Schulden hast, sehr früh im Leben, die dir den künftigen Weg verbauen. Da grundsätzlich nochmal jemanden zu haben und der Prozess ist gar nicht so schwierig, sondern halt einfach nur nochmal, dass da jemand drauf guckt, okay, hat die Person die Reife, den Reifegrad, so eine unternehmerische Selbstständigkeit oder Unternehmertum anzugehen. Darum geht's ja. Ja, und ich finde es gut, dass man sagt, man erlaubt das dann grundsätzlich oder ne, den Weg dafür, während das beim Wahlrecht ja nicht geht, kann man nicht sagen, da gibt es nicht irgendwie einen Richter, der sagt, ja, du bist zwar erst 16, aber hast die emotionale Reife, wählen zu gehen. Beim Unternehmertum geht das wenigstens.
Ja, ich dachte mir, das ist jetzt nicht gerade sehr gründerfreundlich in Deutschland, aber gut, ich verstehe den Aspekt, den du natürlich reinbringst. Aber lass uns da, wie gesagt, wieder kurz von weggehen. Die Herausforderungen, wie gesagt, ich meine Steuern, also hast du gesagt, Rechtsform ist das eine, Steuern ist das andere. grundsätzlich am Anfang, wenn man gründet, freut man sich ja erstmal viele Steuern zu zahlen, weil man verstanden hat und dann mache ich auch viel Gewinn. Aber dann, wenn man dann an dem Punkt angekommen ist, kommt natürlich dann eine andere Sichtweise dazu und sagen, oh, ich würde schon gerne das Rahmen des Möglichen ein bisschen reduzieren wollen. Ja? So, und ja. Einfach Sinn, sich auch mit diesen ganzen Thematiken tiefergehend zu beschäftigen.
Ja. Und genau, im Rahmen des Möglichen, also das ist mir auch immer wichtig, zu sagen, ich bin gar nicht so irgendwie Steueroptimierung bis zu null, sondern für mich ist so mein Konstrukt ist ja ich lebe in Deutschland, meine Kinder gehen hier zur Schule oder mein zweites Kind, mein Sohn, kommt dieses Jahr zur Schule. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Also Steuern sind natürlich wichtig. Aber gleichzeitig sehe ich das auch so, wenn halt der Fiskus, der Gesetzgeber gesagt hat, so und so, die Regeln finden wir richtig und das wollen wir so und so besteuern, mir darüber Kenntnis zu verschaffen und dann zu sagen, ja gut, solange ich als Person besteuert werde, und das ist halt bei Angestellten und Selbstständigen, werde ich immer als Person besteuert, werde ich viel höher besteuert als Kapitalgesellschaften, weil einfach da die Unternehmensbesteuerung, Kapitalgesellschaften, da steht Deutschland ja auch im internationalen Wettbewerb, also da ist halt Druck von außen und so ist die Schere halt, ne, die ist immer weiter gewachsen und die wird aus meiner Sicht auch weiter wachsen zwischen Personen und Kapitalgesellschaften. Also sich darüber zu informieren und zu sagen, ja, ich zahle Steuern, aber einfach nicht mehr, als der Gesetzgeber von mir verlangt.
Ja, ich finde, das ist ja legitim. Also im Rahmen des Regelwerks sich zu bewegen und natürlich auch die Dinge auszuloten, die es auszuloten gilt. Ich meine, wenn auf der Autobahn 120 erlaubt ist, dann fahre ich ja auch keine 60. Ja, also so ist es halt ganz einfach.
Ja, genau. Und gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, bin ich ein Befürworter oder ich versuche das so reinzubringen, auch da, ne, das Finanzamt nicht als Feind zu sehen. Ich sehe ganz oft, es gibt ganz, ganz viele Steueroptimierer da draußen, also dann selbstständige Unternehmer, die wirklich alles rausholen wollen und sich irre Konstrukte bauen, ja, um dann irgendwie die 1%-Regelung beim Dienstwagen zu umgehen oder Fahrtenbuch zu umgehen und sonstige Sachen. Und da denke ich immer, oder das ist das, was ich versuche zu vermitteln, konzentriere dich steuerlich auf die ganz großen Hebel und das ist die Struktur, also GmbH, Holding, das sind die richtig großen Hebel, die du einmal umlegst, ja, einmal gehst du, Christian, so wie du das gesagt hast, einmal gehst du dann mal den Weg vom Einzelunternehmen in die GmbH und dann profitierst du quasi deine gesamte unternehmerische Laufbahn davon, anstatt sich ein irres Konstrukt zu bauen, da wahnsinnig viel Zeit zu investieren und dann ein Konstrukt zu bauen, das du selbst nicht mehr überblickst. Mhm. Und wenn dann eine Betriebsprüfung kommt, dann kannst du das nicht erklären, du bist immer abhängig von den Steuerberatungen. Ja, und vor allen Dingen vergisst man dann darüber, dass wir ja im Unternehmen das Geld verdienen.
Ja,
das ist sagen. Das ist ein Hygieneeffekt, das muss laufen. Wir müssen die Struktur verstehen, damit wir unternehmerisch frei aufspielen können und dann halt, ne, das Geld wird vorne raus verdient und ja, hinten raus mit den großen Steuerhebeln wollen wir dann quasi Tempo 120 mitnehmen, was der Gesetzgeber erlaubt, aber quasi nicht plötzlich die Kunden vernachlässigen, weil wir hier nochmal was rausholen wollen, was quasi die Kompassnadel überhaupt nicht bewegt.
Und das ist ja im Prinzip genau dieses Spagat, wo du sagst, ne, ich sag mal, wie viel Zeit stecke ich in dieses Thema Gesellschaftsform, Steueroptimierung, und wie du sagst, die großen Hebel. Und der Fokus bleibt natürlich nach wie vor das Unternehmen. Ja. Das Unternehmen muss laufen und dann, wenn ich da meine Kunden vernachlässige, dann habe ich natürlich irgendwie meinen Steuersatz gesenkt, habe meine Einnahmen auch noch gleich mitgesenkt. Ja, dann haben wir natürlich nochmal die Steuern absolut gesenkt, ist ja super. Ja, aber wir haben irgendwie verpasst, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das wäre ja fahrlässig. Jetzt geht es bei dir ja auch nicht darum zu sagen, oh, schönes Social-Media-Thema, wie man die Rolex quasi von der Steuer absetzen kann und all solche tollen Sachen, ja, die für Social Media immer ganz grandios sind. Ja.
Tolle YouTube-Videos gibt es ja.
Was sagst
du? Gibt es ja auch ganz tolle YouTube-Videos, wie die Rolex in die Kamera gehalten wird noch.
Ja. wir könnten das sagen, es sind bodenständige, sinnvolle Steuerhebe sozusagen und die auf jeden Fall auch keinen Schmerz mit dem Finanzamt erzeugen. Ja?
Genau. Ja, also macht dir das Finanzamt nicht zum Feind. Ich habe in der persönlichen Auseinandersetzung oder auch persönlichen Gesprächen habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wenn ich zum Beispiel auch im Live-Call vom Mentoring hatten wir das jetzt wieder, wenn da mal irgendwie eine Frage ist oder ein Problem ist, einfach mal zum Hörer zu greifen und das Finanzamt oder die Ansprechpartnerin, den Ansprechpartner anzurufen und das zu besprechen, da einfach positiv, menschlich, nett, sympathisch reinzugehen und die zu behandeln, wie man andere Menschen auch behandeln würde. Ich habe da grundsätzlich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und wenn ich das im Kopf so habe, irgendwie der Staat will mein Geld, das Finanzamt ist der Feind, ne, dann ist das ja auch bei mir eine Blockade. Und das finde ich, ja, das finde ich den falschen Ansatz. Natürlich gibt es auch einige Dinge, über die man sich wundern darf und man muss nicht alles irgendwie gut finden, aber trotzdem ist das, ja gut, ich weiß es, ich weiß zu schätzen, was in Deutschland auch alles gut läuft und ich bin froh, hier in diesem rechtsstaatlichen System mein Unternehmen und auch natürlich meine Familie, ne, meine Zukunft aufbauen zu können und versuche ja als Unternehmer die Gesellschaft zu gestalten und quasi eine positive Strahlwirkung zu haben.
Also das finde ich schön, was du sagst. Kann ich auch nur so bestätigen. Ich habe das Finanzamt also auch als äußerst verständnisvoll jetzt erlebt. Ja, je offener man mit dem Finanzamt umgeht, umso verständnisvoller wird dort auch reagiert. Das, was du sagst mit dem Rechtsstaat, ist eine Geschichte. Ich habe 7 Jahre im Mittleren Osten gelebt und ich weiß, wie es auch anders gehen kann. Also heute so, morgen so. Also das ist hier in Deutschland trotz Bürokratie eigentlich ein hohes Gut, dass man sich auf bestimmte Dinge einfach verlassen kann. Und wenn man nach den Regeln spielt, dann wird man in der Regel auch fair behandelt. Es ist nicht überall so, ja.
Gibt es so typische Fehler, wo du sagst, die werden gerne gemacht und wo man sagt, da lohnt es sich einfach mal, sich dann doch lieber damit zu beschäftigen?
Tatsächlich, Christian hat es angesprochen, also die Art und Weise, wie man mit der Steuerberatung zusammenarbeitet, ist ganz entscheidend. Und da ist wichtig zu wissen, dass wenn man sich steuerlich beraten lässt, dann bitte bevor man etwas macht. Also da zu erkennen, was sind die großen Themen, die großen Entscheidungen, bei denen ich vorher einfach mal den Steuerberater frage oder auch rechtlich mich beraten lasse. Und das sind die Themen, zum Beispiel GmbH-Gründung, das sind, auch wenn ich eine Immobilie kaufe oder Erbschaft oder, ne, also die großen Themen da nochmal innezuhalten und zu überlegen, okay, bevor ich jetzt das quasi umsetze und dingfest mache und dann ist die Unterschrift gesetzt und danach ist das Aufräumen unendlich schwieriger als vorher das zu machen. Und dabei bei der GmbH zum Beispiel, um jetzt nochmal das Beispiel von Christian zu sehen, also ganz viele, die im Einzelunternehmen sind und in die GmbH gehen wollen, ganz viele machen das Einzelunternehmen dicht, gründen die GmbH und quasi ziehen alles irgendwie so klammheimlich rüber. Und das ist zum Beispiel einer der Fehler, die oft gemacht wird, das ist steuerlich hochriskant, weil das Finanzamt, wenn das Finanzamt da mal später das mitbekommt, wertet das als Entnahme des Einzelunternehmens aus dem Betriebsvermögen. Und das wird sehr hoch bewertet, viel höher als das ein Käufer annehmen würde. Und das ist halt auch bei Geistesbusinesses da. Also wenn wir mit unserem Wissen Geld verdienen und denken, ja, eigentlich mein Unternehmen ist ja nicht so viel wert. Ich habe jetzt ja eigentlich brauche nur einen Laptop und egal, wo ich arbeite. Aber das Finanzamt sieht das anders. Und das sind so die typischen Fehler. Also ein konkretes Beispiel mit der Einzelunternehmen zur GmbH, lieber einen ordentlichen Prozess zu nehmen und vor allen Dingen, bevor Nägel mit Köpfen gemacht wird, die großen Sachen einmal nochmal abprüfen lassen von der Steuerberatung und zu sagen, so das und das habe ich vor. Gibt es da irgendwas, was dagegen spricht?
Ja, grandios. Also gibt es noch weitere Dinge, wo man sagt, so, wenn man schon in der GmbH drin ist, gibt es noch so ein was? Also, nein, wir will jetzt nicht alles, nein, aber also eine also Sache.
Typische Fehler, die halt dann wirklich hinten raus
also wehtun können. Also Stichwort ja auch Gesellschafterversammlung, keine Ahnung, da gibt es ja auch so Dinge.
Beschlüsse etc., ja.
Ja, genau.
Also wenn man Beschlüsse.
Ja, Christian hat das ja schon gesagt, wenn man in der GmbH ist und vorher selbstständig war, also im Einzelunternehmen war, dann muss man sich so ein bisschen erstmal an diese Struktur gewöhnen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist wie so ein neues Betriebssystem lernen. Ja? Das Betriebssystem GmbH ist ein bisschen anders als das Betriebssystem im Einzelunternehmen, eben weil die GmbH eine rechtlich eigenständige Person ist. Die ist vollkommen eigenständig. Das ist der große. Daraus leiten sich alle Vorteile der GmbH leiten sich ab. Ja, die Haftungsbeschränkungen beispielsweise. Ja, natürlich, so wie ich nicht dafür hafte, wenn Andreas irgendwas, einen Haftungsschaden hat oder Mist baut, hafte ich nicht persönlich, wenn in meiner GmbH etwas passiert. Das ist der große Vorteil. Auch ne, die steuerlichen Themen leiten sich daraus ab, weil eben die GmbH eigenes Vermögen hat und insofern das Vermögen, das in der GmbH bleibt, entsprechend auch in der GmbH besteuert wird. Davon leitet sich alles ab. Das bedeutet aber auch, dass ich immer aufpassen muss, wenn ich als Geschäftsführer, ja, ich handle, ich habe jetzt plötzlich habe ich mehrere Hüte auf. Ich bin Gesellschafter der GmbH. Ich habe mich bei der GmbH angestellt, ich bin angestellter Geschäftsführer. Ich vertrete aber als Geschäftsführer gleichzeitig die GmbH. Ja, ich unterschreibe plötzlich Verträge mit mir selbst auf beiden Seiten. Ja, also den Anstellungsvertrag mit eigenen GmbH, das werdet ihr ja auch wahrscheinlich haben, so dieses Gefühl, zum ersten Mal einen Vertrag auf beiden Seiten zu unterschreiben, nämlich einmal im Namen der GmbH und einmal für uns selbst. Das ist schon irgendwie ein irres Gefühl, aber das zeigt es halt, diesen Zwiespalt. Und da ist es halt wichtig, darauf zu achten, immer wenn ich etwas mit der GmbH mache, das ist zwar mein Unternehmen und ich treffe die Entscheidung, aber da gibt es so ein paar Dinge, ich muss einen Gesellschafterbeschluss treffen, ich muss alle Vereinbarungen schriftlich festhalten, also Darlehensvereinbarungen, wenn ich mir Geld überweise, wenn ich das Gehalt anpassen will, das muss alles schriftlich sein und Gesellschafterbeschluss, damit nämlich das Finanzamt, damit ich das vorzeigen kann und da das eben nicht dann so besteuert wird, dass das Finanzamt sagt, ja, halt, stopp, das war jetzt eine verdeckte Gewinnausschüttung, du hast ja, bist mit dem Unternehmen umgegangen, als wärst irgendwie ein Einzelunternehmen und dann wird das natürlich auch entsprechend höher besteuert, so wie das im Einzelunternehmen besteuert wird.
Ich erlaube mir ja immer den Spaß, dass wenn ich dann Verträge mit mir selbst mache, dass ich dann nichts mit zwei verschiedenen Stiften unterschreibe, fühle ich mich nicht ganz so schizophren, ja, aber.
Ja, also die Gesellschafterbeschlüsse, die fühlen sich immer noch komisch an, nach Jahren, muss ich sagen.
Ja. Genau, also das ist halt, da denke ich erstmal, man gewöhnt sich ja dran. Ich glaube halt dann tatsächlich, wenn man mir hilft, es diese mit einem Hutmodell zu denken, also welchen Hut habe ich jetzt gerade auf? Agiere ich jetzt als Geschäftsführer der GmbH und da bin ich der GmbH verpflichtet? Oder agiere ich als Gesellschafter, als private Person, da die verschiedenen Hüte aufzuhaben? Und das ist dann, wenn man eine Holdingstruktur hat, dann kommen da noch ein, zwei Hüte dazu und dann muss man schauen, dann habe ich halt drei Ebenen. Aber das sind ja auch Dinge, die man relativ schnell lernt und die Struktur ist ja eine, die mich das ganze Leben lang begleitet. Also wo ich jetzt sage, wenn ich da früh damit starte, sich damit auseinanderzusetzen, das ist erstmal neu, so wie viele andere unternehmerische Themen auch. Und dann ist das irgendwann ist das so selbstverständlich und so quasi ins Blut übergegangen, dass man dann so Themen, wenn dann andere Bekannte, die vielleicht da gerade erst starten, dann denkt man, ja, das ist doch eigentlich selbstverständlich.
Also es ist sehr witzig, ich habe eine Familienstiftung als Holding und muss also permanent eigentlich erklären, wann wir verfügen, ja, und wann uns was gehört. Und das ist spannend. Und ich glaube, das wird auch noch Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte so weitergehen, dass sich das immer wieder aufklären muss. Hier intern, ja.
Alexander, gibt es irgendwas, wo man sagt, so 2025 gibt es irgendwie grundlegende Änderungen, wo man aufpassen muss, wo man sagt, das ist jetzt neu, auch wenn man vielleicht das Spiel schon 3, 4, 5, 6 Jahre mitspielt? Oder bleibt alles beim Alten?
Ich glaube, dass die grundsätzlichen Dinge, nämlich also Punkt Nummer eins, dass Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften, dieses Prinzip gibt es in fast allen Ländern. Ja, die GmbH, die heißt dann vielleicht ein bisschen anders, aber so dieser Grundsatz, dass ich das Unternehmen von der Person trenne und auch die Haftungsbeschränkungen habe, das gibt es überall. Insofern, die wichtigen Sachen, die bleiben eigentlich. Das, was sich ändern kann, sind Nuancen. Irgendwie Steuersätze können sich natürlich ändern. Ja, aber ob das jetzt, wenn jetzt irgendwie auch der Spitzensteuersatz oder die Steuerkurve sich so ein bisschen anpasst, das macht eigentlich dann, ja, dann ist es so, das macht eigentlich keinen Unterschied. Und ich habe das im Buch zum Beispiel auch dann rausgearbeitet und will ja auch verstehen, wenn ich diese Struktur aufbaue, dann möchte ich natürlich, dass die Bestand hat und immer noch gut ist, auch in 10, 20, 30 Jahren, egal wie der politische Wind sich ändert. Und da bin ich davon überzeugt, dass diese grundsätzliche Struktur, dass das auch für den Staat immer sinnvoll ist, zu sagen, ich habe Kapitalgesellschaften, ich will, dass darüber Unternehmertum auch ein bisschen geschützt ist, nämlich, dass es diese Haftungsbeschränkung gibt und nicht immer die persönlichen Existenzen auf dem Spiel stehen. Und ich glaube halt einfach daran, dass sich keine Regierung davon losmachen kann, dass wir in einem internationalen Steuerwettbewerb stehen und dass Kapitalgesellschaften ihren steuerlichen Sitz viel leichter ändern können, als Personen das können. Dass also da eigentlich immer eher Druck ist, die Unternehmenssteuern zu senken, zumindest nicht zu erhöhen, und dass aber gleichzeitig die Steuern irgendwo gezahlt werden müssen, also dass die persönlichen Steuern in der Tendenz eher nach oben gehen. Ja, also deswegen, ich sehe jetzt nichts, auch alles das, was diskutiert wird, ist jetzt nichts, was mich und meine Struktur in irgendeiner Form oder wo ich unternehmerisch mir so grundsätzlich Sorgen mache, sondern da fokussiere ich auch wirklich einfach darauf zu sehen, auf meine Sphere of Interest oder Sphere of Control, also was kann ich eigentlich machen, um meine Situation zu verbessern. Und ja, beschäftigen wir, ich verfolge das natürlich, aber ich sehe das jetzt nicht so, wo man irgendwie jetzt vorsichtig sein muss oder schnell handeln, bevor man irgendwie einen Zug verpasst.
Vielen Dank. Jetzt bin ich ja als Autorenkollege natürlich ja auch immer ein bisschen neugierig und spannend. Ja. Ich meine, der Buch ist 2021 erschienen, das schöne blaue hier, weniger Steuern, mehr Vermögen. Jetzt weiß ich ja von dir, du hast das 2025 nochmal schön wieder überarbeitet, aktualisiert. Du hast unzählige Verkäufe, du hast sehr, sehr viele Bewertungen, du hast eine sehr gute Durchschnittsbewertung auf Amazon. Deswegen sehr, sehr spannend und wie gesagt, auch für die Neuauflage. Wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es 21 erschienen ist. Es ist ja, wie gesagt, für jeden, der sich da angesprochen fühlt, heute auf jeden Fall interessant, da reinzuschauen. Ne?
Ja, genau, also schön, dass du das sagst, weil ich bin mit der Überarbeitung gerade fertig und denke dann auch immer, natürlich, wenn man so zurückblickt und sagt, ja, ich habe das ja damals auch in einer ganz, also für mich anderen Situation beschrieben, jetzt würde ich andere Dinge, wollte ich jetzt auch nochmal anders formulieren oder weiß, ah, hier kann ich das nochmal einfacher machen. Und da zu wissen, ne, wenn ich etwas habe, wo ich und dann als Unternehmer auch, wo ich weiß, dass das funktioniert und ich das Feedback bekomme von Leserinnen und Lesern, von Kunden, dass das gut ankommt und da zu sagen, ah, wie kann ich das noch besser machen? Ja, wie kann ich die Sogwirkung noch stärker erhöhen? Ja, so sehe ich das. Und da letztendlich Dinge, ich glaube ganz fest daran, dass man über Qualität, wenn ich so einen Leuchtturm schaffe, ja, manchmal habe ich das Bild Leuchtturm, der sich heraushebt und so eine Strahlwirkung hat. Manchmal arbeite ich so mit einem Magneten, den ich immer kräftiger mache, dass wir uns da hervorheben, abheben von dem Ganzen, von den Geräuschen und von vielen anderen, die nur überlegen, ah, wie kann ich das so schnell wie möglich machen? Wie kann ich, wie kann ich irgendwie Posts machen, wo ich gar keine Arbeit mehr habe? Also natürlich muss man gucken, wie man sich das effizient gestaltet. Aber dennoch glaube ich halt dafür lieber weniger und dafür gute Qualität als Fließband raushauen.
Also, wie gesagt, ich weiß nicht, Herr Lüthers, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, wir haben die wichtigen Themen angesprochen. Wir haben ganz spannende Einblicke von dir bekommen. Alexander, danke dafür. Wie gesagt, ich bin froh, dass das Buch mich gefunden hat und wir uns dadurch gefunden haben. Danke dafür. Wie gesagt, als Autor und Kollege kann ich aufschauen. Du hast ein bisschen Vorsprung mit den Buchverkäufen und den Rezensionen. Ich versuche auch da von dir zu lernen und wie gesagt, sag danke. Man merkt es, was deine Lateinlehrerin über dich gesagt hat, dass du die Dinge beim Erklären verstehst. Dass du, wie du es auch so gerade so schön gesagt hast, dass der Fokus ist quasi, wie schaffe ich einen nachhaltigen Wert? Ja, und da passt ja auch dein Firmenname Unternehmergold erstklassig dazu. Ich sage danke. Ja, danke, dass du uns hast.
Ich danke euch. Ja. Es war mir eine große Freude. Genau, also dieses Gespräch, wir hatten das ja schon im Vorgespräch, dass wir irgendwie, da war eine wahnsinnig gute Energie. Ich hoffe, dass es, das kommt rüber auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauern. Also ich danke euch ganz herzlich für diesen tollen Austausch.
Ja, komm gerne wieder. Ich hoffe, wir dürfen dich mal wieder einladen, ganz besonders, wenn jetzt in der Wirtschaft wieder was vorangeht. Davon dürfen wir ja ausgehen oder tun das auch. Und hoffentlich kommst du nochmal wieder. Ja? Und
sehr gern.
Danke, dass du da warst. Also für mich schließt sich heute den Kreis. Ganz toll. Danke, dass du da warst.
Sehr schön. Das freut mich. Danke.
Alles Gute.
Euch auch.